Eishockey-Podcast.
Herzlich willkommen bei Bully, dem Eishockey-Blog. Für einige Eishockey-Vereine ist die Saison vorbei, für andere beginnt gerade die heiße Phase. Als Augsburger ist leider das Erstere eingetreten und nun gilt es, eine Alternative zu finden. Passend dazu ist die Skater-Hockey-Saison gerade gestartet. Diana und ich möchten über den Tellerrand blicken und haben uns deswegen Markus Matula, Torwart des TV Augsburg, eingeladen. Schön, dass du da bist.
Danke. Hi, servus.
Kannst du ganz kurz für alle, die dich nicht kennen, was über deinen sportlichen Werdegang sagen?
Ja klar, gerne. Also Markus Matula, Matu als Spitzname. Wie meistens im Eishockey angefangen, mit 4 ist Eishockey spielen beim AEV gelernt, Laufschule durchgemacht, alles was irgendwie im Nachwuchs irgendwo nur möglich war mitgenommen. Dann relativ schnell zwischen die Pfosten gekommen und auf den Geschmack als Torhüter gekommen und seitdem halt immer als Torhüter entweder auf dem Eis unterwegs und nachdem es dann irgendwann mit Nachwuchs und dann auch Herrenbereich in Richtung Bayernliga zeitlich einfach nicht mehr machbar war, ging es dann Richtung Skaterhockey rüber zum TVA. Für mich als Augsburger hervorragend, weil ich muss nur zweimal umfallen, dann bin ich in der Arena. Das Niveau ist sehr gut, deswegen ist es das Schöne als Eishockeyspieler, man kann trotzdem noch auf sehr hohem Niveau spielen.
Okay, aber wie bist du dann grundsätzlich zum Eishockey gekommen? Also irgendwie familiäre Bezüge, Freunde? Meistens fängt man ja nicht einfach so an, Eishockey zu spielen.
Tatsächlich familiäre Bezüge. Grüße gehen raus an meine Cousine, die hier auch schon mal im Podcast war. Auch Torwartkollegin Jennifer Haas ist meine Cousine. Und darüber kam ich zum Eishockey, weil der Onkel hat gesagt, Fußball, der Bub muss aufs Eis. Und dann wurde ich mit 3 an die Kufen getackert und in Füssen das erste Mal aufs Eis geschmissen. Da hat es mich gepackt und ja, mit 4 dann in Augsburg halt beim AEV in der Laufschule angefangen, weil Cousin und Cousine spielten Eishockey und deswegen musste der Sport her.
Das ist natürlich sehr löblich.
Und warum ausgerechnet dann Torwart und nicht doch eine andere Position, nachdem du es mal ausprobiert hast?
Schwierig. Prinzipiell war zu der Zeit damals tatsächlich wirklich ein bisschen ein Torwart-Engpass. Ich habe mich zweimal reingestellt und habe mir gedacht, boah, macht ja Bock, das Ding zu fangen und nicht mehr irgendwie zu schießen und einer von vielen zu sein, sondern man ist der eine zwischen den Pfosten und kann irgendwie der Carrier für die Jungs vorne sein. Und nachdem der Trainer gesagt hat, hey Markus, wir brauchen Torhüter für die nächsten Jahrgänge und aktuell kommen keine aus dem Nachwuchs heraus, ob ich da wirklich Lust drauf hätte. Und dann 2-3 Mal trainiert, ausprobiert und ja, nie wieder losgelassen.
Und wie du schon sagtest, es kommen ja auch häufig nicht so viele nach oder dann kommen so richtig blutige Anfänger. Hast du denn Tipps oder Ratschläge für Anfänger-Goalies?
Eigentlich nur trauen. Im Prinzip muss man sich den natürlichen Reflex abtrainieren, aus dem Weg zu gehen, wenn was auf einen zufliegt, sondern genau gegen das trainieren, in die Richtung, wo was kommt, hinschmeißen. Und da eigentlich ganz, ganz viel an sich selber arbeiten. Ein mentales Spiel ist natürlich ein ganz großer Faktor, auch auf sich selber vertrauen und auf das Training vertrauen. Stretchen, fit bleiben, weil die Tore werden meistens immer ein bisschen unterschätzt, leider. Die stehen ja nur rum oder die rutschen auf dem Eis oder sonst irgendwo in der Ecke. Aber es ist halt doch sehr, sehr viel Bewegen auf kleinem Feld und für die Oberschenkel auch eine richtige Herausforderung. Tipp heißt eigentlich viel mit den Tennisbällen spielen, die Hand-Augen-Reaktion schärfen und ja, den natürlichen Instinkt, einem Projektil auszuweichen, gegenzuwirken und genau in die Richtung zu gehen.
Kommt daher dann vielleicht auch der Vorwurf, dass Torhüter alle ein bisschen verrückt sind?
Ganz klarer Fall.
Sie sich genau in sowas.
Ganz klarer Fall, logisch. Wobei er sagen muss, der Eishockey-Torhüter, Schläger, der Skater-Hockey, Inline-Hockey-Torhüter ist ja wenigstens noch gut gepolstert. Also wenn ich mir da die Kolleginnen und Kollegen aus dem Handball anschaue, die da mit breitem Gesicht einem komplett eingeteerten Ball entgegenspringen. Boah, boah, mit denen möchte ich nicht tauschen.
Du hast vorhin ja schon mal angeschnitten, dass du halt vom Eishockey zum Skatehockey gewechselt bist. Kannst du es nochmal ausführen, warum?
Ich war da in der Saison in Königsbrunn als Torhüter mit dabei in der Bayernliga und bei mir hat sich beruflich sehr, sehr viel getan und wenn du unter der Woche viel unterwegs bist und nicht so regelmäßig in die Trainingseinheiten gehen kannst, wie du selber natürlich auch möchtest, um halt eine Best-Performance liefern zu können, muss man einfach für sich selber irgendwann eingestehen, dass dann Bayern-Hockey-Niveau nicht mehr spielbar war. Habe dann eigentlich für mich mit dem Sport ein bisschen abgehakt gehabt und habe gesagt, okay, komm, dann überlegst du mal, ob du vielleicht die Trainerlaufbahn oder irgendwie sowas mal tust. Dann kam ein Anruf von einem alten Kollegen und Bekannten, der gesagt hat, hey Mensch, Matul, wie schaut's aus? Wir brauchen für die kommende Saison unbedingt noch einen Torhüter, der unser Team komplementiert. Hast du denn Lust? Und dann habe ich gesagt, boah, ja, Skaterhockey, puh, als Eishockey-Torwart ist das eine Riesenveränderung. Du kannst nicht mehr hin und her rutschen. Du bist diese Standardsituation im Butterfly, das kannst du halt alles auf so einem Asphalt, schräger Inslab oder Hallenboden halt nicht so einfach machen, wie es auf dem Eis halt möglich ist. Also die Bewegungen sind nicht so gleitend. Du bist schon ein bisschen so ein Hybrid zwischen Fußball-Torwart, Handball-Torwart, Eishockey-Torwart. Ich sagte, ob ich mir das so zutrauen kann, vor allem dann auf Bundesliga-Niveau, wo jetzt echt keine Anfänger unterwegs sind, sondern die wissen alle, wo die Hütte steht und haben auch einen guten Handgelenk-Schlagschuss drauf und der Ball hüpft dir auch noch. Das ist nicht wie beim Puck, der klatscht dann einfach runter am Boden und der liegt dann da, sondern das Teil bounced ja rum, wie es gerade lustig ist. Temperaturabhängig ist es auch noch, im Sommer ist es auch noch. Ich sage, lass mal probieren, komm, ich komme mal ein Training rüber und schaue es mir an. Ja, aus einem Training sind jetzt dann auch, glaube ich, fast schon 3,5 oder 4 Jahre geworden. Wie es überall im Mannschaftssport ist, ist einfach, wenn die Mannschaft und das Drumherum super ist und es dich catcht, dann bleibst du dran, bleibst du drin und der Sport ist mega interessant, mega attraktiv. Man geht an die Belastungsgrenze, weil halt einfach jedes Mal, jedes Spiel ist eine neue Herausforderung. Also Eishockey ist halt einfach schön reguliert. Du hast halt dein Steady Play. Es ist halt immer ein Eis, es ist halt eine Bewegung. Ja, das Eis kann mal härter, mal weicher sein. Aber die Entfernung zur Bande ist immer die gleiche. Die Entfernung zur blauen Linie ist immer die gleiche. Die Hallenumgebung ist meistens die gleiche. Beim Hockey ist es halt genau andersrum. Jede Halle ist anders, jeder Boden ist anders, jedes Spielumfeld ist anders, jede Temperatur ist anders. Im Eishockey hast du halt immer deine angenehmen Minusgrade. Klar, du schwitzt auch wie ein Schweinchen, aber es ist kein Unterschied zu August 30 Grad Außentemperatur und in der Halle hat es gefühlt 50 und du gehst da ein wie so eine Ente im Römertopf. Also hat seine Herausforderung auf jeden Fall. Aber es macht tierisch Spaß. Also es, ich möchte es nicht mehr missen.
Du hast jetzt gerade schon die größten Unterschiede im Prinzip aufgezählt, die für dich als Torhüter wichtig sind. Wir wollen ja jetzt mit dem Podcast auch ein paar Eishockey-Fans in die Hallen der Hockey-Vereine locken. Was sind denn die wichtigsten Unterschiede, die ein Eishockey-Fan vorab wissen sollte, bevor er zum Hockey geht, damit er auch alles grob versteht?
Ganz, ganz wichtiger Unterschied, wir spielen nicht mit 5 Feldspielern, sondern es sind 4 Feldspieler. Wir spielen mit einem Ball, nicht mit einem Puck. Das ist natürlich erstmal der große Unterschied. Das Spiel ist von außen betrachtet vielleicht ein bisschen langsamer, einfach durch die Rollen, weil der Rollwiderstand natürlich ein bisschen stärker ist als das Gleiten der Kufen. Körper gespielt wird trotzdem, also es ist auch ein körperbetonter Sport, der mit Checks und dem Ganzen zu tun hat. Was der Eishockey-Hardcore-Fan wahrscheinlich vermissen wird, ist, es gibt kein Gloves off und drauf auf die Mütze. Das ist sehr verpönt und wird auch nicht gewünscht in der Liga. Es werden trotzdem ganz normal 60 Minuten, a 20 Minuten pro Drittel gespielt. Großer Unterschied, es gibt Karten. Es gibt gelbe, rote, schwarze Karte für die...
Schwarze Karte?
Da musst du schon wirklich was machen dafür. für diese etwaigen Verstöße, heißt Schlägern etc. pp. Es gibt einen Freistoß, den ich selbst tierisch hasse, muss ich sagen, weil wenn eine Zuwiderhandlung gemacht wird, die einen Freistoß nach sich zieht, wird halt wirklich aller Fußball der Ball hingelegt. Man kann in einem gewissen Radius einen Spieler als Mauer stellen und dann wird entweder direkt aufs Tor geschossen oder. Das ist ein großer Unterschied. Große Unterschiede. Klar, das Hallenniveau ist anders. Es sind viel mehr Schüsse, es sind viel mehr Tore. Also ein Hockeyergebnis, das zweistellig ausfällt, muss nicht bedeuten, dass die Mannschaften schlecht waren, sondern einfach nur, dass sehr viel Austausch an Schüssen. Ich sag mal, so ein durchschnittliches Eishockeyspiel, 35 Schüsse aufs Tor, ist knackig. Das kann in einem Drittel mal locker lässig passieren beim Skaterhockey. Und dazu halt noch diese Temperaturbelastung. Also für einen Hockey-Fan, der in die Skaterhockeyhalle kommt, euch erwartet viele Schüsse aufs Tor, schöne Passkombinationen auf jeden Fall. Ein sehr, sehr schnelles Spiel vorm Tor, viele Rebounds, weil eben die Situationen es entsprechend hergeben.
Also ich glaube, an die Hockeyspieler, an die ich mich erinnern kann, war auch sehr viel One-Touch-Hockey. Also möglichst, ich halte den Ball nicht bei mir, sondern gebe den wirklich schnell ab. Und wie du sagst, hohe Spielgeschwindigkeit, was wirklich die fehlende Geschwindigkeit durch die Rollen, sage ich mal, wieder wettmacht.
Genau. Es geht klack, klack, klack. Und es sind 60 Minuten Belastung, wenn ich mir mal das Stadion zum Beispiel bei uns in Augsburg oder auch das in Essen, ist ja auch eine Bundesliga-Mannschaft, anschaue. Die sind sehr, sehr kompakt, diese Stadien. Das heißt, wenn man da als Spieler hinter dem Tor rausfährt, hat man, wenn man wirklich einen guten Schuss hat, auch die Möglichkeit, wenn der gegnerische Torhüter schläft, einfach mal die Mummel aufs Tor werfen. Sowas passiert auch, weil halt einfach mit 2, 3 schnellen Schritten man sehr weit kommt und dann eine gefährliche Situation hat. Im Eishockey hast du halt einfach deine 3 Zonen und wenn der da drüben noch ein bisschen rumzipfelt, ja, dann juckt es dich als Torhüter nicht, ob der jetzt da gegnerischen Zone, in seiner eigenen Zone noch ein bisschen da Kanadier dreht. Beim Skatehockey musst du in jeder Situation mit dabei sein und schauen, wo kommt der Spieler, wo sind die anderen Spieler und musst mit dabei sein. Ja.
Was natürlich auch durch die Unterschiede der Hallen ist jedes Spiel anders. Die eine Halle ist klein, die andere Halle ist groß, die einen haben eine richtige Bande, die anderen nur so eine Teppichwand. Der Ball hüpft nicht und das macht natürlich auch einen riesen Unterschied aus und beeinflusst das Spiel auch richtig.
Absolut, absolut. Wenn du da, ich überlege immer so die Hallen, die so krass, genau für das mit der Teppichwand sprichst, wie du es gerade gesagt hast. Köln, du wirfst da diese Murmel gegen die Wande und das Ding kommt mit einer Karacho zurück. Und dann ist, die Jungs machen es ja clever. Also da spielen ja auch keine Anfänger. Also das sind ja auch 2, 3 DEL-Spieler, die da mal rumgurken. Wenn die mit einer Handgelenkspeitsche das Teil gegen die Wand jagen und das halt dann dem Mitspieler perfekt wieder vor die Kelle spielen, dass der eigentlich das leere Tor vor der Hütte hat, ist schon eine Herausforderung, weil man ist die Bande gewohnt von der Heimarena und dann bist du in so einer Dreifach-Mehrfach-Turnhalle, weite Wege, weicher Boden, ist halt eigentlich jedes Spiel ist eine neue Herausforderung für sich.
Das heißt, es lohnt sich als Fan auch zu den Auswärtsspielen zu gehen, weil man auch da immer wieder was Neues erlebt.
Absolut, absolut.
Wie ist es dann für dich als Torwart? Ist der Puck angenehmer oder der Ball angenehmer zum Fangen? Weil eigentlich, also der Ball ist ja auf jeden Fall ein bisschen größer.
Zum Fangen ist es tatsächlich ein komplett anderes Gefühl, weil, Jan hat es vorhin auch schon bestätigt, der Ball ist halt einfach ultra leicht. Das heißt, wenn der mit Karacho kommt, dann kannst du den super runterpflücken. Es ist halt super leicht. Das heißt, es ist ein anderes Fangen, als wenn jetzt dann so ein Schlagschuss kommt, wo du wirklich mit vollem Körpereinsatz dagegenhalten musst, weil ansonsten fliegt er dir hinten wieder raus aus dem Netz. Für das Fanggefühl ist ein Ball angenehmer. Für die Art des Spielens ist ein Puck angenehmer, weil der einfach kein Eigenleben hat. Ein Ball, wenn der dir auf die Brust knallt, dann droppt er nach vorne weg, aber springt halt noch und kann dann gleich wieder verwertet werden. Ein Puck geht halt schön glatt nach unten, gehst den Butterfly, machst ihn zu, Ende der Situation. Beim Ball ist halt, in welche Richtung der kommt, welche Drehung, welchen Eigenspin der noch hat, kann der sich weiter bewegen und eine ganz neue Situation generieren. Ein Puck liegt halt. Der geht vielleicht noch, weil das Eis halt glatt ist, rutscht noch weiter, aber ansonsten ist das Fanggefühl mit dem Ball einfacher und angenehmer. Das Spielen mit dem Puck ist aber dafür unkomplizierter.
Da stellt sich ja die Frage, weshalb ihr nicht auch mit einem Puck spielt. Also es gibt ja theoretisch Pucks, die auf Teerboden und ähnlichem auch laufen.
Gibt's,
warum der Ball?
Gibt es ja die gleiche oder eine ähnliche Sportart, ist ja quasi mit dem Puck, der ist aber, oder die Sport ist dann nicht körperbetont. Es gab auch mal diese Liga in Deutschland, ich weiß gerade aktuell leider nicht, ob es noch aktuell wirklich auf Verbandsniveau gibt. Habe ich auch mal gespielt, tatsächlich in Königsbrunn, mit meist sehr viel DEL-Beteiligung, weil die Jungs natürlich eins haben, sie haben eine Bewegung, haben kein Körperkontaktspiel, somit verletzen sie sich nicht in der Offseason, haben aber trotzdem irgendwo dieses Zusammenhaltsgefühl von den, nennen wir es mal, heimischen Teamkollegen, die man sonst in der Liga als Gegner vielleicht gegen sich hat. Verbreiteter ist tatsächlich diese Sportart mit Puck, weil halt mehr Gedänge möglich ist. In Deutschland, Schläger Europa, ist aber der Ball doch dann eher diese dominantere Sportart. Ich würde aber den Ball da weiterhin bevorzugen im Skate-Hockey.
Ja, ist ja eine wichtige Entscheidung. Also nicht nur für den Torhüter, für den Spieler, für alle. Beeinflusst ja viel, wie wir gerade schon von dir gehört haben.
Absolut, absolut.
Einen Punkt hätte ich von dir gerne noch. Das schlagende Argument, weshalb sollten Eishockey-Fans jetzt zum Skate-Hockey gehen? Du hast zwar gerade schon viele genannt, aber vielleicht kannst du es auf den für dich wichtigsten Punkt nochmal runterbrechen.
Super attraktiver Sport, der eindeutig mehr Beachtung verdient hat, weil die Akteure, die in der Liga performen und auch in den Ligen performen, einen unglaublich attraktiven Sport liefern, das auf Amateurniveau, wo man sagen muss, wenn ich mir unsere Doppelwochenenden anschaue, wir fahren am Samstag in der Früh hoch, haben das erste Spiel und am Sonntag haben wir das zweite Spiel und fahren dann wieder fast 600 Kilometer aus NRW nach Augsburg wieder zurück und das alles als Vollamateur mit aber einem Niveau gegen wirklich Spitzenteams, und die Spitzenteams kommen auch nach Augsburg mit einem Spitzenkader. Also wirklich sehr attraktiver Sport mit vielen Möglichkeiten, vielen schönen Facetten am Spiel selber. Deswegen, wer Eishockey mag, dem wird Skaterhockey im Sommer als Sport auf jeden Fall auch gefallen. Und es ist eine lohnenswerte Sommeralternative.
Wo wir gerade so beim auch so ein bisschen erzählen sind, lass uns mal zurückblicken. Wie lief denn die letzte Saison für euch?
Die letzte Saison, Höhen und Tiefen. Wir haben uns anfangs sehr, sehr gut geschlagen, haben auch ein paar junge Spieler mit reinnehmen können ins Team, hatten auch ein paar alte Spieler mit dazu bekommen, zum Beispiel die beiden Caciola-Brüder sind Augsburger oder jetzt Wahl-Augsburger, nennen wir es mal so, und haben dann uns auch unterstützt letztes Jahr. Die Saison lief gut. Hinten raus haben wir leider wirklich echt eine Delle gehabt. Wir sind da nicht im Drive gewesen hinten raus, sondern auch in den Playoffs leider nach den zwei Spielen gegen Bissendorf auch ausgeschieden. Prinzipiell aber im Ganzen, im Großen und Ganzen war die Saison gut, muss ich sagen. Nicht so gut wie die vorherige Saison, aber die Auswärtsspiele waren auf jeden Fall hart umkämpft und wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr gut verkauft.
Und wie sah jetzt die Vorbereitung für die neue Saison aus?
Dadurch, dass wir viele erfahrene Spieler leider verloren haben, zwecks körperlicher Blessuren oder auch beruflicher Veränderungen, haben wir sehr viele junge Spieler mit in den Kader holen müssen, die gerade mal im Juniorenalter sind. Das ist halt auch so leider ein kleiner Nachteil des Skaterhockeys. Wir überschneiden uns sehr viel mit dem Eishockey. Das heißt, Doppelbelastungen oder Doppelbesetzungen sind meistens schwierig, weil sich dann die Akteure meistens für einen Sport entscheiden müssen, aber für beide vielleicht das Herz haben. Deswegen hast du entweder die Spieler zu Beginn der Saison nicht oder zum Ende der Saison in den Playoffs nicht. Deswegen wäre es immer gut, wenn du natürlich einen vollwertigen Skaterhockeyspieler hast. Diese Sommervorbereitung war natürlich klar der Fokus, dass wir die Lücken wieder schließen, was natürlich nicht so einfach machbar ist. Wir haben zum Beispiel drei ultimativ erfahrene Spieler verloren, darunter auch noch den Torschützenkönig des letzten Jahres, der die Liga halt mal punktemäßig schön dominiert hat. Dazu zwei erfahrene Defender, einmal der Captain und einmal unser österreichischer Kollege, der uns da jahrelang wirklich super unterstützt hat. Also alle drei haben da einen gigantischen Job gemacht. Teilweise gesundheitlich nicht mehr gekonnt, beruflich nicht mehr gekonnt. Und die drei Jungs zu verlieren, ist natürlich super schmerzhaft. Deswegen, da haben wir junge Spieler reingeholt, wo ich sehr viel Hoffnung habe, weil die Jungs richtig Bock drauf haben, richtig ambitioniert sind, das nötige Talent auch mitbringen. Aber klar, die müssen erstmal im Herrenhockey ankommen. Die müssen auch erstmal gegen so gestandene Bundesligaspieler wie so Schneider und Co., Breves, wie sie alle heißen, da jetzt, um mal ein paar Spieler aus Essen aufzuzählen, auch wirklich bestehen, die halt da, ja, die nicht zu Unrecht in der Nationalmannschaft auch spielen. Und das soll unsere Aufgabe sein oder auch die Aufgabe unseres Trainers, den wir dieses Jahr auch ganz neu bekommen haben, dass wir da ein sauberes Team formen, bilden und natürlich dann auch in der Liga bestehen. Aber ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Also die Jungs sind gut, die Jungs sind ambitioniert. Wir haben eine gute Vorbereitung mit viel Konditionstraining gemacht. Also läuferisch sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, konditionell sind wir gut aufgestellt. Der Team-Spirit ist gigantisch. Wir müssen halt gucken, dass wir jetzt natürlich auch in die Spur kommen. Haben wir ja die Möglichkeit jetzt auch mit am Wochenende dem Heimspiel, wo wir dann auf eigenen heimischen Boden, ist natürlich auch wieder ganz anderes Game als die letzten zwei Spiele in Köln und in Essen. Deswegen in der eigenen Halle ist es immer schöner zu spielen und da fühlen sich auch die Jungs natürlich viel, viel wohler. Deswegen, die Vorbereitung war anstrengend. Die ersten zwei, nennen wir es mal Cuts in den ersten zwei Spielen, haben wir uns schon geholt, aber das ist alles machbar.
Habt ihr denn darüber hinaus noch ein Saisonziel festgesetzt?
Ich glaube, ein jeder von uns will natürlich, dass wir in die Playoffs reinkommen und dass wir da weiterkommen, als was wir letztes Jahr hatten. Ich denke mal, der Ligaerhalt ist ein Must-Have, was wir uns natürlich auf die Fahne schreiben, dass wir weiterhin in der Bundesliga bleiben. Dafür haben wir die Qualität und auch das ganze Tun dahinter ist dafür ausgelegt. Deswegen würde ich schon definieren, dass unser Ziel die Playoffs sind.
Und die ersten Spiele sind ja jetzt schon gespielt. Wie lief es denn bisher? Man hat es ja schon so ein bisschen rausgehört, aber erzähl mal.
Nicht gut. lief nicht gut. Also wir haben, das Ergebnis ist sehr einfach zu sagen, weil wir beide Male das gleiche Ergebnis leider hatten. Wir sind zweimal 10-1 nach Hause geschickt worden. Ihr beide schaut schon so, es klingt schlimmer, als tatsächlich war. Man muss immer relativieren, natürlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Diana, wir haben zuerst in Essen gespielt. Die Jungs sind gigantisch. Die haben mehrfach die Regale mit europäischen, deutschen Titeln vollgestellt. Haben auch ihre Nationalspieler im Kader, sind ein erfahrener Haufen in der eigenen Halle als Auftaktspiel. Du kommst mit einer blutjungen Mannschaft da hoch, hast knapp 600 Kilometer Anreise in den Beinen. Es ist halt ein Amateursport, das heißt, wir steigen nicht aus irgendeinem Reisebus aus, sondern wir steigen aus irgendwelchen Kleintransportern aus, die dann bis unter das Dach hin voll mit der Ausrüstung sind. Das heißt, schwere Beine, dann hast du nicht gleich eine Kabine leider. Das ist manchmal halt in den Spielstätten so, dass du nicht sofort in die Kabine rein kannst. Das heißt, du musst erstmal irgendwie schauen, wie du mit dem ganzen Ankommensstress klarkommst und bist in einer halben Stunde auf dem Feld und musst dann gegen komplett ausgeruhte ja, super erfahrene Essener ankämpfen und dann dich halt so gut wie möglich verkaufen. Ich denke, das haben wir versucht. Klar, wir hätten vorne mehr Chancen generieren können, aber ich denke mal, für die ersten zwei Spiele oder fürs erste Spiel war da leider einfach nicht mehr machbar, weil man sich selber hat finden müssen. Köln haben wir sehr, sehr gut gestartet. Es sind ja auch mit 1-0 in Führung gegangen. Das 1-1 kurz vor Drittelende war natürlich ärgerlich, weil wir da wirklich einen sehr, sehr guten Drive drauf hatten und auch gut gestanden sind. Im zweiten Drittel hat entweder, ich würde sagen, fast Köln hat da einfach mal nochmal ihre Erfahrung ausgespielt, auch wieder da, um Namen zu nennen, der Kollege weiß halt einfach, wo das Tor steht. Und hat halt auch die nötige Kaltschnäuzigkeit und die Erfahrung, da ganz schnell Chancen zu kreieren und diese halt dann auch selber entweder zu verwerten oder so zu spielen, dass die Kollegen sich zu verwerten wissen. Und dann ging es ja leider im zweiten Drittel relativ schnell und am Ende des Drittels stand es dann, glaube ich, 7 oder 8-1, wo dann auch der Kollege, der mich da im Tor, also der im Tor stand am zweiten Spieltag, dann gesagt hat, komm, das ist, er ist jetzt erstmal für das Drittel durch, machen wir mal den Change. Und im letzten war dann ich nochmal drin, weil es einfach auch eine extreme Belastung ist auf diesem Boden. Du spielst am Vortag auf einem ähnlichen E-Strich-Boden, wie man in der eigenen Halle hat in Essen. Und am nächsten Tag spielst du auf Parkett, wo Handball gespielt wird. Plus, wie du es schon gesagt hast, Diana, der grüne Hintergrund eines teppichbezogenen Bandenbelags, den man da wendemäßig ist. Also dann hast du kein normales rotes Tor, es ist ein gelbes Tor, es sind so viele unterschiedliche Sachen mit dabei. Klar, und das Spiel vom Vortag noch in den Knochen. Und dann war das Ergebnis das gleiche wie am Vortag, auch wieder ein 10-1. Ja, wir haben auf jeden Fall viel gelernt, wir haben viel mitnehmen können. Was, glaube ich, das Wichtigste war aus diesen zwei Niederlagen, dass man einfach sagt, okay, nicht den Kopf in den Sand stecken und aufhören zu spielen, sondern wirklich das Gespielte anschauen, das Gespielte als Team analysieren und versuchen, das besser zu machen. Die letzten zwei Wochen waren auf jeden Fall sehr, sehr gut im Training. Das Team hat wieder gute Arbeit geleistet und ich glaube, da können wir darauf aufbauen am Wochenende.
Du hast gerade schon auf einige Strapazen hingewiesen, die man so im Skate-Hockey-Bereich findet, im Vergleich jetzt, wenn wir uns die luxusverwöhnte Fußball-Bundesliga vorstellen zum Beispiel. Wie muss man sich das denn bei euch vorstellen? Also, so wie sich das jetzt anhört, seid ihr ja nicht alle Profis und lebt davon.
Wir sind definitiv keine Profis. Also bei uns ist das, also wenn ich aus meiner Mannschaft raus erzählen kann, ist kein einziger Profi. Wir zahlen alle unsere Mitgliedsbeiträge. Also es ist eine reine Amateursache. Weil die Auswärtsfahrten natürlich extremst viel Geld auch fressen und wir hier halt versuchen, mit der Unterstützung unserer Supersponsoren auch das Ganze möglichst kosteneffizient zu nutzen, machen wir halt auch einfach aus dem Grund heraus Doppelwochenenden, weil auch mit diesen gestiegenen Energiekosten, schräger Mietungskosten und dem Ganzen, ist es leider aus der finanziellen Sicht her anders nicht möglich, als dass man sagt, okay, wir machen Doppelspielwochenenden, heißt für uns viermal nach NRW fahren, um dort viermal halt Doppelspiele durchzuführen. Schläger kauft sich ein jeder selber, die Ausrüstung kauft sich ein jeder selber. Das, was wir uns quasi gönnen, ist dann mal ein Tape und die Verpflegung zwischen den Spielen. Das kommt dann aber aus der Mannschaftskasse. Also sagen wir mal, die nötigsten Ressourcen wie Busse, Hotelübernachtungen und das Ganze wird halt quasi aus diesem Tun der Unterstützung der Sponsoren, die uns in der ersten Mannschaft halt wirklich tatkräftig auch unterstützen, gezahlt. Aber mehr ist dann am Ende auch nicht drin. Also luxusverwöhnt, da muss man fast sagen, ist jede Landesliga, Bezirksligamannschaft im Eishockey sogar mehr. Klar, kürzere Fahrten. Wenn wir uns überlegen, wir reisen an seinem Wochenende mal lockerlässig die 1100 Kilometer runter. Wenn es nach Bissendorf geht, werden es auch mal locker 1200, 1300 Kilometer. Das mit Transportern, weil wir keinen Fahrer haben, der Busfahrer ist und dann gleichzeitig noch performen kann und am nächsten Tag nochmal performen kann und dann mit einem großen Reisebus nach Hause fährt. Und Reisebusse zu organisieren ist de facto einfach nicht finanziell möglich, nehmen wir es mal so. Also,
das ist krass.
Es ist wirklich, es ist zwar Bundesliga, ganz klarer Fall, wir performen auf einem sehr, sehr hohen Level, aber es sind halt die Grundvoraussetzungen sind sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr fordernd. Und wenn du da als Mannschaft nicht zusammenhältst und den richtigen Spirit hast, dann bestehst du ja auch nicht in der Bundesliga.
Wie oft trainiert ihr dann zusätzlich zu den Doppelspieltagen?
Also zweimal die Woche ist Standard, ganz klarer Fall.
Zweimal die Woche.
Genau, und man kann natürlich auch ein bisschen dieses individuelle Training dann auch machen, wenn man jetzt sagt, wenn man am Sonntag ein Spiel hat, wie jetzt dieses Jahr zum Glück zum ersten Mal, seit ich jetzt beim Hockey dabei bin, haben wir Sonntag Heimspiel, weil wir sonst immer die einzigste bayerische Mannschaft waren und sonst immer Richtung NRW hochfahren mussten oder eben nach Bissendorf, Köln, letztes Jahr noch Frankfurt mit dabei. Wir waren aber die einzigste bayerische Mannschaft. Jetzt ist in der Bundesliga Atting ja mit dabei. Somit Vorteil auch für uns, weil die Jungs aus dem hohen Westen jetzt auch Doppelspielwochenenden in Bayern machen können. Und da macht es natürlich Sinn, dass man dann sagt, okay, Freitag oder Samstagvormittag eine kleine Einheit noch auf den Platz zu gehen. Wir haben ja die Möglichkeit und wir haben den Luxus, muss man ja sagen, in Augsburg, dass wir eine eigene Halle haben, wo man auch wirklich als Spieler jederzeit rein darf, wenn der Platz frei ist und man kann sich die Bälle nehmen und ein bisschen zupassen, spielen, sonst irgendwas tun. Also das ist natürlich ein schöner Luxus im Vergleich zu diesen Mehrfachturnhallen, wie ich mir jetzt zum Beispiel in Karst hat eine Dreifachturnhalle. Ich möchte niemanden vergessen, Bissendorf hat eine Dreifachturnhalle. Die sind immer angewiesen auf diesen Hallenbelegungsplan der Stadt. Das ist natürlich auch wieder so ein riesiger Unterschied gegenüber einem Eishockey-Team, selbst wenn das in der niedrigen Liga spielt. Die haben ihre Halle, die haben ihren Plan, die können da, wenn sie so ein bisschen Halbprofi unterwegs sind, jederzeit drauf. Wenn aber da gerade Kinderbodenturnen ist in der Dreifachturnhalle, dann kannst du da schlecht mit deinem Kollegen draufgehen und sagen, wir brauchen unbedingt eine Trainingseinheit vorm Spiel. Also ja, es sind viele Herausforderungen auf jeden Fall.
Ja, ist schwierig. Und das heißt ja dann eigentlich auch, dass ihr nebenbei alle einen Job habt oder studiert, eine Familie etc. Wie bekommt man das alles unter einen Hut?
Es sind viele Abstriche auf jeden Fall notwendig, wenn ich mir unsere alten Jungs mal anschaue. Wir haben jetzt zwei Neupapas, die zum bestehenden Minikader zu Hause nochmal jeweils einen dazu bekommen haben. Zum einen unser Defender, oder beide Defender, einer hat jetzt zwei Kids zu Hause, der andere drei Kids. Ja, das ist halt ganz klar, was ja auch verständlich ist, oder beide werden nicht auf Auswärtsfahrten mitfahren. Das ist nicht anders möglich, wenn du zwei Kids, ein ganz, ganz frisch Geschlüpfte dabei hast, dann fahrst du nicht mehr auf 600 Kilometer entfernte Auswärtsspiele für ein Doppelspielwochenende. Das heißt, auch die haben natürlich beim ersten Wochenende gefehlt. Und es waren halt zwei Jungs, die super erfahren sind und natürlich auch entsprechend eine Ruhe in so einen jungen Kader reinbringen. Heißt, es ist eine maximale Doppelbelastung, teilweise Klausurenphase, wie du es angesprochen hast, wenn Studierende dabei sind, die haben den Kopf woanders. Und das ist auch gut so auf der normalmenschlichen Sicht, auf der privaten Sicht, natürlich fürs Hockey schwierig, weil, ja, der fehlt. Jeder einzelne Mann fehlt. Jeder Spieler ist nur so gut wie sein Nebenan. Es gibt immer die Pärchen halt im Skaterhockey. Es sind immer Zweiergruppen, die zwei Stürmer, die zwei Defender. Und auf den groovst du dich ein, auf den bist du mit dabei. Deswegen, ja, es ist jedes Spiel eine Herausforderung, ob es durch die Hallengegebenheit, den Gegner oder einfach durch die eigene Teamkonstellation ist. Durch das keine, sagen wir mal, kleinen Gehälter oder Anreize gezahlt werden können, was einfach nicht finanziell möglich ist. Es ist ein reiner leidenschaftlicher Sport, der mit Herzblut betrieben wird und mit sehr, sehr viel Einsatz und viel Aufopferung auch.
Wenn wir schon beim Stichwort Herzblut sind, würdest du sagen, dass die Skaterhockeyspieler dann tendenziell sowieso mehr Herzblut haben als gut bezahlte Profis, die irgendwo nach, keine Ahnung wohin, wechseln, um für viel Geld zu spielen, weil man eben diesen Luxus nicht hat?
Nein. Also ich möchte die Jungs, die im Profibereich unterwegs sind, definitiv nicht schmälern. Wir haben ja auch zwei Profis oder zwei ehemalige Profis bei uns im Teamkader. Einmal Fabio Cacciola und auch Adriano Cacciola. Die Jungs machen das mit vollem Herzblut, vollem Einsatz und du siehst keinen Unterschied. Ich habe mit Fabio auch in der Bayernliga in Königsbrunn zusammengespielt. Du siehst absolut keinen Unterschied, ob der jetzt das Defending bei uns im Skaterhockey macht oder ob er das im Eis macht. Ich glaube, Vollblutsportler bleibt Vollblutsportler und der wird sich, egal in welchem Zusammenhang, immer für sein Team voll reinhängen, voll aufopfern. Deswegen ja, der schöne Aspekt ist, beim Profi, er kriegt Geld dafür. Bei uns kriegt er die Anerkennung durch einen feuchten Händedruck nach den 60 Minuten.
Ja, da können wir wahrscheinlich so schnell nichts dran ändern. Aber wir hoffen natürlich, dass wir zumindest ein bisschen hier Licht ins Dunkle, sag ich mal, gebracht haben. Und vielleicht der eine oder andere dann auch in Augsburg in die Halle strömt, um euch zuzuschauen. Ja, also soweit viele neue Informationen. Und wenn ihr unsere Hörer und Hörerinnen mal Markus Matula im Tor begutachten wollt und den TVA unterstützen wollt, dann kommt doch einfach beim nächsten Spiel vorbei. Alle Termine, denke ich, findet man auf der Seite vom ISHD, also vom Deutschen Inline- und Skatehockey-Verband. Da kann man immer schauen, wann ihr spielt. Und ja, wir hoffen natürlich, dass das deutsche Skatehockey jetzt etwas mehr Beachtung findet als vorher und wünschen dem TVA selbstverständlich eine erfolgreiche Saison und danken dir, dass du dabei warst und für deine Zeit.
Danke euch und würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Hörer dann im Stadion mal zuwinken darf.
Wir geben Bescheid, wenn jemand kommt. Gut, danke und bis zum nächsten Mal.